Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzliches Grüß Gott aus München zu unserer Webkonferenz Produktupdate zum Amundi Funds Global Ecology. Schön, dass Sie sich alle so zahlreich heute eingewählt haben. Mein Name ist Matthias Beck und ich bin Mitarbeiter hier im Drittvertrieb bei Amundi Deutschland und heute Ihr Moderator. Besonders freue ich mich auch auf tatkräftige Unterstützung durch Christian Zimmermann. Auch hier gelebte Nachhaltigkeit. Christian, du feierst ja heuer im November schon dein 20-jähriges Jubiläum als verantwortlicher Portfolio-Manager für den Global Ecology. Und das ist eine sehr schöne Information. Da gibt es sicherlich auch viel zu berichten. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein paar ergänzende, kurze organisatorische Hinweise. Wie Sie wissen, können Sie die Präsentation über den Link, wie vorher beschrieben, öffnen. Bitte nicht das erste Fenster schließen, sonst friert nämlich die Präsentation ein. Auf der rechten Seite sehen Sie die Chatbox, die Sie gerne für Ihre Fragen nutzen können. Den Inhalt können nur wir sehen. Gerne versuchen wir im Anschluss oder auch da, wo es in die Präsentation gut reinpasst, die Fragen dann zu beantworten. Und außerdem erhalten Sie im Nachgang eine E-Mail mit einem Download-Link zur heutigen Unterlage in unserem Vertriebspartnerportal auf unserer Homepage. Dort finden Sie natürlich auch weitere Vordokumente, als auch Informationen zu unseren anderen Product Updates und CIO Calls. Das würde mich natürlich freuen, Sie auch da zu sehen. Ja, worum geht es heute? In den folgenden knapp 20 Minuten möchten wir Ihnen nochmals kurz die Eckdaten zum Fonds vorstellen, aber dann vor allem einen Blick live in den Motorraum mit Christian Zimmermann geben. Die Philosophie des Fonds dürfte den meisten von Ihnen gut bekannt sein. Spannend ist sicherlich, wie die aktuelle Lage oder die aktuelle Strategie aussieht und wie sie sich in diesen letzten Monaten auch verändert hat. Wir hatten ja ein sehr bewegtes 2021 und so ging es auch in diesem Jahr gleich weiter. Der Ukraine-Konflikt, also politische Börsen, die hohe Inflation und damit die neuen Entwicklungen bei der Politik der Notenbanken sind nur einige, aber wesentliche Begleiterscheinungen, mit denen sich Anleger heute konfrontiert sehen. Und ein aktueller Blick auf die Entwicklung und Trends, die den Fonds beeinflussen können, soll Ihnen einen Eindruck zu unseren Überlegungen natürlich vermitteln. Also ein recht rundes Programm. Ja, was verbirgt sich denn hinter den Amundi Funds Global Ecology? Als ich den Product Update Call das erste Mal Ende 2020 durchführen durfte, hatte der Fonds noch ein betreutes Anlagevolumen von ungefähr 1,7 Milliarden Euro. Wir stehen jetzt heute schon bei stolzen 3,3 Milliarden Euro und damit ist der Fonds einer der größten Nachhaltigkeitsfonds, die es im deutschen Markt auch gibt. Entsprechende lange Historie über 30 Jahre. Hier steht jetzt 18 Jahre gleiche Fondsmanager, wie ich vorher schon gesagt habe. Wir laufen jetzt ins 20. Jahr rein. Also tolle Sache. Und der Fonds ist sehr breit aufgestellt über 10 verschiedene nachhaltige Bereiche. Also ist kein reiner klimatischer Fonds vielleicht, sondern ist viel, viel breiter aufgestellt wie ein klassischer klimatischer ökologischer Aktienfonds. Wir haben ein globales Anlageuniversum, eben keine Bindung an eine Benchmark. Und der Fonds ist sehr konsequent, was ESG-Kriterien anbetrifft, also sehr strikt im Auswahlprozess. Wir haben einen sogenannten Artikel 9 Fonds, der ist auch zukünftig unter MiFID II nach dem Verbändekonzept als nachhaltiger Fonds klassifiziert werden wird. Das heißt also, wenn Sie auch zukünftig ab dem August mit Ihrem Kunden ein Kundengespräch führen und der Kunde sagt dann, er möchte eine nachhaltige Lösung haben, dann sind Sie hier auf jeden Fall richtig aufgehoben. Und wir freuen uns natürlich hier auf ein großes Setup von Amundi zugreifen zu können. Hier mit mittlerweile knapp 800 Milliarden Euro, die wir verwalten dürfen nach rein ESG-konformen Kriterien. Das ist natürlich eine gewisse Erfahrung, auf die wir hier zugreifen können. Wir haben ein eigenes Spezialistenteam, die den Christian Zimmermann an vielen, vielen Stellen natürlich unterstützen kann. Also, glaube ich, ein ganz, ganz toller Fonds, den man als, ja, sag ich mal, nachhaltiges Aktienbasis-Investment in vielen Kundenportfolien einbinden kann. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, Christian, so ein bisschen auch auf deine Ausführungen, was du uns zu berichten hast. Das Wort bitte an dich.
Danke, Matthias, und herzlichen Dank für den Reminder, dass ich inzwischen auch schon 20 Jahre gealtert bin. Damals war die Welt und sah etwas anders aus. Und herzliches Grüß Gott natürlich auch von meiner Seite aus an die alle, die heute an diesem Call partizipieren. Wir haben versucht, oder ich habe versucht, das Ganze so kurz und knackig wie möglich zu machen, um Ihnen die essentiellen Punkte unserer Philosophie, unseres Ansatzes, unserer Positionierung in den nächsten, sagen wir so, 10, 12 Minuten darlegen zu können. Fangen wir an mit der Philosophie, weil ich glaube, es ist relativ wichtig, so ein Produkt ein bisschen zu definieren und auch in den Kontext einzuordnen, denn Nachhaltigkeit hat ja auch mit gesellschaftlicher Evolution zu tun. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren tatsächlich ein Stück weit fortentwickelt und weiterentwickelt. Und das, was wir jetzt sehen, haben wir vor 10, 15 Jahren definitiv anders gesehen. Und das, glaube ich, macht essentiell, auch ein Produkt in diesen Kontext einzuordnen. Wir haben letztes Jahr den COP26 gehabt in Glasgow, den ist ja groß darüber berichtet worden, war ein Follow-up von der Pariser Klimakonferenz. Und es wurde uns einfach nochmal klar, dass es ein Problem gibt, dass es ein Problem gibt mit den bisher gefassten Lösungen, dass es nicht genug sein wird, was bisher getan wird, um die Klimaauswirkungen für künftige Generationen zu vermindern. Es muss mehr getan werden. Und es sind nicht nur Regierungen, es sind Regierungen. Das ist definitiv wichtig und bedeutend, aber es ist eigentlich jeder natürlich von den einzelnen Firmen, die investieren, aber auch wir als Konsumenten sind in der Pflicht genauso, denn am Ende des Tages ist es so, dass Firmen genau die Produkte anbieten, die wir nachfragen. Es gibt viele Beispiele, es geht von der Elektromobilität bis hin zur Plastiktüte, bis hin zur Kleidung, die wir möglicherweise nicht mehr da kaufen wollen, wo sie entsprechend nicht zertifiziert ist. Das Thema Kinderarbeit beziehungsweise Anbau von Baumwolle. Also da gibt es viele Dinge, wo der Konsument tatsächlich oder wir als Konsumenten eine ganz starke Macht haben. Die Regierung hatte ich angesprochen, wir schauen nicht nur das E an, S und G ist für uns genauso wichtig, aber um dafür den Bogen zu spannen zum Investment und zum Investieren, ESG-Investitionen sind aus meiner Sicht zwei Seiten. Auf der einen Seite können sie zu Risikominderungen dienen. Zu Risikominderungen in der Hinsicht, dass man Bereiche mit strukturellen Risiken einfach von vornherein schon mal ausscheidet, beziehungsweise nicht berücksichtigt im Anlageuniversum. Das sind also Beispiele wie Tabak, Alkohol. Es können aber Bereiche sein, wenn es um das Thema Mobilität geht. Auf der einen Seite als Chance sehen wir das Thema nachhaltige Mobilität, auf der anderen Seite, wenn jemand diese Transformation nicht schafft, wenn das Geschäftsmodell ist, weg von den Otto-Dieselmotoren wegzugehen, dann würde das, was an Regulierung auf ihn zukommt, möglicherweise nicht stemmen können, beziehungsweise er wird seine Produkte, wenn der Konsument immer kritischer wird, auch nicht mehr verkaufen können. Also da kommt Druck von zwei Seiten, vom Konsument und von der Regulierung. Das Thema fossile Energieträger oder fossile Brennstoffe, wir schließen es inzwischen aus. Hintergrund war sicherlich auch damals die Erklärung von Paris, das 1,5 beziehungsweise respektive das 2-Grad-Ziel. Was heißt, wenn wir diese Ziele einhalten wollen, 1,5 oder 2 Grad, wie auch immer, dann ist es physikalisch nicht möglich, dass wir alle fossilen Energieträger, die unter dieser Oberfläche sind, die unter der Oberfläche der Erde lagern, sozusagen hochholen und verbrennen, in der Atmosphäre verbrennen. Dann wird dieses Ziel definitiv oder kann dieses Ziel mathematisch nicht mehr erreicht werden. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, wir müssen weg von diesen Bereichen. Und das sind so ein bisschen strukturelle Risiken, denn Firmen, die genau auf diese Bereiche setzen, haben natürlich, und da rede ich nicht von heute Morgen oder übermorgen, da müssen wir reden von langfristigen Zeitraum, 5 bis 10 Jahren, das Risiko, dass um bei fossilen Energieträgern zu bleiben, ihre Läger, was sie haben, ihre Assets, was sie haben, dass sie möglicherweise die nicht mehr monetarisieren können. Und sie würden zurückbleiben mit sogenannten Stranded Assets, also das wären im Prinzip dann Bereiche, die sie nicht mehr monetarisieren können. Auf der anderen Seite ist es so, was ist positiv? Was hilft, den Klimawandel entsprechend in die richtige Richtung zu bringen oder beziehungsweise die Risiken zu dämmen? Da ist es natürlich wichtig, in den Bereich nachhaltige Mobilität zu investieren. Da ist es aber auch wichtig, in den Bereich grüne Gebäude slash Energieeffizienz zu investieren. Denn eins ist ja auch klar, Energieeffizienz und grüne Gebäude zum Beispiel in Europa stehen für 40% der CO2-Emissionen. Fast 40%. Deswegen, wenn man da was tut, hat man relativ schnell auch kurzfristigen Impact, um da schnell was Positives zu erreichen.
Christian, in dem Zusammenhang kurz eine Frage, die gerade reingekommen ist, die ich ganz spannend finde. Jetzt haben wir ja so eine Phase, Thema Growth Value Shift. Wie siehst du das, wie wird sich das bezüglich Chancen und auch Risiken für den Fonds auswirken? Weil da haben wir ja doch einiges Old Economy, wir haben jetzt das, dass natürlich die Versorger gut gelaufen sind. Inwiefern wird das Auswirkungen auch auf den Fonds und deinen Selektionsprozess haben?
Auf den Selektionsprozess als solcher, der erstmal nicht, weil der bleibt ja gleich, aber auf das Portfolio beziehungsweise auf den Markt als solches hat es einen ganz großen Einfluss. Wir haben es gesehen, was im Januar passiert ist. Im Januar ist extrem alles, was irgendwie growth-lastig war, extrem um die Ränder gekommen. Also wirklich extrem. Vielleicht kurz mit was mit Zahlen untermauern, um das ein bisschen plausibel zu machen. Ein Basket, also ein Aktienkorb von Firmen, die aus dem Tech-Bereich, Firmen, die aber nicht profitabel waren, der hat allein im Januar, also wo im Prinzip Fantasie gehandelt wird, der hat allein im Januar 29% verloren. Auf der anderen Seite hat dann so ein Basket von Energiefirmen, also da reden wir jetzt genau über das, was eigentlich für uns eher das ist, was wir außen vor lassen. Aber kurzfristig gibt es natürlich da auch immer wieder Opportunitäten und Chancen vom Hintergrund von Ukraine und Russland und der ganzen Diskussion über die Energiesicherheit. Ist natürlich Ölpreis und Gaspreis extrem nach oben gegangen. Das hat den Sektor als Ganzes nach oben gebracht. Der Bereich ist im Januar um 24% nach oben gegangen. Das heißt, allein im Januar hat man einen Spread zwischen Energieaktien, in dem Fall Old Economy, in dem Fall Value, und Unprofitable Tech, in dem Fall Growth, von über 50%. Das sind also tatsächlich über 50%. Das sind also tatsächlich Zahlen, die man so, da muss man viele Jahre zurückblicken, um solche Zahlen tatsächlich innerhalb eines Monats dokumentiert zu sehen. Ansonsten würde ich dann weitermachen, ganz kurz auf die nächste Folie, da geht es um die Frage der Flexibilität des ESG-Ansatzes. Wir haben 10 verschiedene Themen, diese 10 Themen hatte ich in verschiedenen Calls immer wieder mal vorgestellt. Ich will deswegen nicht jeden einzelnen Sektor nochmal dezidiert vorstellen, sondern einfach nochmal darauf hinweisen, dass der ESG-Ansatz oder die Definition, die wir haben, uns die Flexibilität eröffnet, in verschiedenen Marktphasen entsprechend flexibel agieren zu können. Zyklische und damit höheres Beta haben Sektoren wie IT-Effizienz, Smart Grid, Mobilität oder auch sowas wie Clean Tech. Etwas, was entweder eher defensiv ist. Da redet man dann über solche Sektoren wie Wasser. Wasseraktien haben visible Geschäftsmodelle, haben visible Cashflows, haben nützliche Dividendenrenditen. Es gibt ein Portfolio und einen defensiven Anker. Alles, was mit dem Thema Healthy Living, also sprich gesunde Lebensweise zu tun hat, ist so ähnlich. Der Thema Gesundheit wird immer wichtiger und bedeutender und ist langfristigen Wachstumsthema, aber eben ein defensives. Was haben wir gemacht im Jahr 2021? Es war sehr volatil. Wir haben im Jahr 2021 öfters Änderungen vornehmen müssen. Wir sind deutlich, also im letzten Jahr deutlich mit dem Portfolio gestartet, was einen deutlich stärkeren Growth-Tilt hatte, den wir im Laufe des Jahres, beginnend schon im Januar, Februar, begonnen haben, mehr oder weniger zu reduzieren. Da gab es dann im Februar gab es den ersten Sell-off im Growth-Bereich, dann gab es so eine Value-Rally bis Mai und ab Mai, Juni ging es dann wieder mehr mit Growth-Titel nach oben, sodass wir am Ende des Jahres nicht wirklich einen Value-Growth-Titel hatten. Das war tatsächlich fast, die Performance war ähnlich, aber innerhalb des Jahres gab es also von Januar bis Februar einen relativ starken Growth-Titel, dann einen Value-Titel und dann wieder einen Growth-Titel. Am Ende des Tages war Value versus Growth also auf globaler Ebene mehr oder weniger pari. Was wir gemacht haben im Laufe der Zeit, Sie sehen es an dem ockerfarbenen Balken, das ist das Delta, die Veränderung im Vergleich zu Dezember 2021. Und Sie stellen fest, dass wir den Bereich ESG-Engagement zum Beispiel stark ausgebaut haben, auch Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen. Und auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr stark den Bereich alternative Energien reduziert. Alternative Energien reduziert, ist sicherlich auch ein guter Punkt. Warum? Es gibt ja da auch Chancen und natürlich, es gibt wichtige und interessante Chancen im Bereich der alternativen Energien, aber die Geschichte hat auch gezeigt, in den letzten 15 bis 20 Jahren hat gezeigt, dass alternative Energien dass es in dem Bereich extrem aufs Timing ankommt. Da geht es weniger darum zu sagen, ich glaube, dass Alternative, also der Bereich Solar und Wind und am Ende des Tages, wir wachsen jedes Jahr fast um 20% im Solarbereich. Nichtsdestotrotz ist es nicht einfach so eins zu eins, dass es die Firmen oder die Performance der Aktien eins zu eins mitwächst. Da gibt es immer wieder mal auch Jahre, die problematischer sind, wo es dann um Preisabsprachen geht, aber um Preisabwettbewerb, um auch das Thema Regulierung spielt eine wichtige Rolle. Und das sind dann immer Bereiche, die durchaus dann dazu führen, dass der Bereich auch immer wieder mal stärker unter Druck kommt. Zum Beispiel Vestas im Januar 2021 stand Vestas bei 320. Stand jetzt aktuell, wir sind ein Jahr später, ein bisschen später, Anfang Februar, Vestas steht 160. Das ist nur als Beispiel, sind Marktführer für Windturbinen. Jeder kennt die Firma, jeder weiß um den Wert der Windmühlen und Vestas ist Marktführer. Trotzdem hat die Firma sich halbiert. Und das war im Übrigen auch einer der Aktien, weil wir arbeiten durchaus auch mit Stop-Loss-Methoden, wo wir dann im Lauf des letzten Jahres, ich glaube zum Frühsommer, die Position komplett verkauft haben. So ein bisschen ein Beispiel, warum wir den Bereich alternativen Energien momentan etwas reduziert haben.
Sehr gut. Eine Frage noch ganz kurz, Christian, was ich sowieso erwähnen würde, die reingekommen ist, das Thema besonderes ESG-Engagement. Kannst du uns da mal ein Beispiel geben, was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist im Prinzip ein Auffangbecken, wo wir all die Firmen, die wir nicht zu einem dieser anderen neuen Themen klar zuordnen können, dann als in diesen Sektor klassifizieren, wo aber dann Aktien reinkommen, die eben ein starkes ESG-Commitment haben, aber nicht unbedingt eine direkte Ausrichtung auf einen gewissen Sektor wie Wasser oder nachhaltige Mobilität, was dann offensichtlicher ist. Was haben wir da drin? Ich mache es ganz gerne an einem Beispiel fest, wie den Rückversicherungsfirmen zum Beispiel. Das ist so eine Swiss Re und eine Munich Re. Beide haben ein sehr hohes Rating übrigens, von sowohl extern als auch intern. Die Swiss Re hat sogar innerhalb von Amundi ein A-Rating, also das höchste Rating, was wir zu vergeben haben, zwischen A und G. Und das sind Firmen, die letztendlich, oder beide Firmen, sind im Bereich Rückversicherung tätig. Und als solche ist es für sie essentiell, zum einen erstmal zu wissen, welche Auswirkungen der Klima hat, welche monetären Auswirkungen der Klimawandel auf ihr Geschäftsmodell hat. Und dann Produkte anzubieten für andere Anleger, für andere Industriegruppen, um diesen Klimawandel mit entsprechenden Produkten absichern zu können. Und das ist sicherlich recht essentiell, denn auch, das ist das, was jetzt wichtig ist. Gleichzeitig sind sie aber auch noch sozusagen ein Stück weit Enabler von Technologien wie Solar oder Wind. Denken wir mal 20 Jahre zurück oder 15 Jahre zurück, als Solar gerade anfing, den Kinderschuhen zu entwachsen, da gab es die großen Solarparks. Und es waren natürlich Investitionen, die waren mit Risiko verbunden. Und dann brauchten die Solarparkbetreiber eine Versicherung. Eine Versicherung, die dann greift, wenn der Solarpark oder wenn Solarmodule geklaut werden, das ist früher auch passiert, wenn Solarparks eingeborene Solarmodule geklaut haben, die dann eingreifen, wenn der Solarpark nicht mehr diesen Return bringt, den man eigentlich versprochen hat. Und das war dann die Stunde dieser Rückversicherung, um da Produkte anzubieten, um eben sowas zu ermöglichen. Windturbinen ist genau dasselbe. Die Kosten von Windturbinen sind sehr hoch. Natürlich will jeder Investor so ein hohes Investment entsprechend versichert wissen. Das ist so der Bereich, was sich hinter dem ESG-Engagement versteckt. Dann geht es natürlich immer um die Frage, jawohl, wie nachhaltig ist das Portfolio? Kann man Nachhaltigkeit messen? Kann man es quantifizieren? Wir nutzen da unsere interne Amundi-Datenbank. Wir haben letztendlich inzwischen 12.000 Aktien, Renten, Unternehmen, wir haben unter Beobachtung, klassifizieren die, scoren die und geben denen ein Rating. Und deswegen ist es natürlich möglich, dass wir jedes einzelne Portfolio auch mit der zugrunde liegenden Benchmark messen können. Das machen wir jetzt nicht nur hier, in dem Fall messen wir es mit dem globalen Benchmark wie dem MSCI World. Das machen wir für alle aktiven Fonds in Amundi. Wir haben die Datenbasis und können das. Und wichtig ist es, dass der ESG-Score, der unten in der Tabelle steht, der Gesamtscore vom Portfolio, dass der immer höher ist als die zugrunde liegende Benchmark. Das ist natürlich bei dem Produkt, wo ein Stück weit das Thema Nachhaltigkeit ESG in der DNA liegt, nachvollziehbar und wirklich auch anders zu erwarten. Aber es ist inzwischen auch so, dass in ganz Amundi oder im Bereich des aktiven Fondsmanagements dieser Score für alle Portfolien besser sein soll als für die zugrunde liegende Benchmark. Ich glaube, das ist ein relativ starkes Commitment auch als oder von der Amundi-Gruppe für den Bereich ESG und Nachhaltigkeit und die Kombination mit aktivem Fondsmanagement. Das ist so ein Bereich, der jüngste Bericht der Internationalen Energieagentur haben wir deswegen reingebracht, um einfach nochmal zu verdeutlichen, dass die Entwicklung bei erneuerbaren Energien rasant voranschreitet, auch rasant voranschreiten muss, weil wir haben ja, denken wir nochmal zurück an die Eingangsstatements, das Thema COP26, Pariser Klimaziele, da muss was getan werden, wir müssen uns losmachen und freischwimmen von Gas, freischwimmen von Ölversorgung. Es geht nur mit erneuerbaren Energien, da tut sich ganz viel, da gibt es ganz viel Commitment. Und das ist jetzt nicht ein Widerspruch zu unserem Investitionsverhalten, weil da haben Sie ja gesehen, wir haben den Bereich erneuerbare Energien momentan extrem nach unten genommen. Nee, das war auch 2008, das war 2009, das war 2010 genauso. Wir hatten 2008 einen riesen Abwärtstrend im Bereich der erneuerbaren Energien. Da haben viele nicht nur 50% verloren, 80-90%. Und trotzdem ist die zugrunde liegende Industrie gewachsen. Also was ich damit sagen will, ist, der Trend des Wachstums ist intakt, aber es kommt tatsächlich auf das Timing an, wann sie wieder einsteigen, wann sie wieder sehen, dass sich die Störfaktoren auflösen im Bereich Solar. Ich habe ein paar Beispiele gemacht, aber im Bereich Wind ist es so, das hat natürlich in der Windturbine extrem viel Stahl. Die Stahlpreise sind extrem gestiegen. Die Energiepreise sind extrem gestiegen. Die Transportpreise, das brauche ich wahrscheinlich halt entsprechend adressieren, die Transportpreise bzw. die Containerschiffe sind ja alle momentan knapp und das sind natürlich die Raten gehen nach oben und das sind natürlich Kosten, die auch eine Wall Street, die eine Investor entsprechend zu schultern hat und die momentan natürlich einen starken Gegenwind für ihr Geschäftsmodell entsprechend bedeuten. Und deswegen, erneuerbare Energien sind wichtig, aber B, es ist essentiell wichtig, wenn man als Anleger in den Bereich entsprechend stark einsteigen will und wird. Momentan sehen wir dieses noch nicht und fühlen uns mit dem, wie wir positioniert sind, entsprechend gut aufgehoben. Und damit zurück zu dir, Matthias. Danke.
Danke dir. Ich würde tatsächlich jetzt nochmal kurz eins zurückgehen. Ich habe noch eine spannende Frage reinbekommen. Da habe ich schon die ganze Zeit drauf gelauert, dass die kommen. Thema Gas und Nuklear, EU- oder Taxonomiekonformität. Wie wird das Thema Taxonomiekonformität von Gas und Nuklear sich deiner Meinung nach auf die grüne Transformation auswirken? Wird das die Umrüstung verlangsamen?
Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Wir sind hier in einem deutschen Produktcall. In Frankreich wird das wahrscheinlich so eine Frage ganz anders formuliert werden. Da wird es wahrscheinlich nur um das Thema Gas gehen. Also meine Meinung ist da relativ klar. Also erstens haben wir für unseren Fonds den Bereich Atom ausgeschlossen. Und vor nicht allzu langer Zeit auch den Bereich fossile Energieträger. Und Gas ist Teil davon. Mit bestimmten Thresholds. An dem werden wir sicherlich nichts ändern. Auch vor dem Hintergrund, dass für das FNG-Siegel, und das ist ein Siegel, was von deutschen Sprachraum durchaus relevant ist, die schon signalisiert haben, dass sie auch an ihrer Methodologie nichts ändern wollen. Also sprich, fühlen wir uns mit dem Setup, wie wir haben und dem wir seit vielen Jahren haben, auch so ganz, ganz okay aufgestellt und ganz okay. Es ist nachvollziehbar, dass die EU regulieren will. Und der Hintergrund ist natürlich der, sie will Transparenz schaffen, sie will Greenwashing vermeiden, sie will Transparenz schaffen. Aber die Frage ist natürlich, das betrifft uns als Asset Manager, aber die Frage ist halt, ob ich auch sozusagen die Nachfrage oder das Nachfrageverhalten oder auch das Nachhaltigkeitsempfinden der Investoren in den einzelnen Ländern auch regulieren kann. Und das funktioniert natürlich nicht. Das Beispiel Nuklear verdeutlicht das ja. Frankreich tickt da anders als deutsche Anleger und österreichische Anleger ticken ähnlich wie deutsche Anleger. Also die kommt nuklear auch nicht in Frage. Und deswegen ist natürlich schon relevant, wo das Produkt verkauft wird und wie es im Markt positioniert ist. Zu deiner Frage, ob das jetzt das Ganze verlangsamt. Ja, es ist natürlich ein Stück weit eine Hemmschwelle oder ein Stück weit eine Bremse, weil der Druck ist nicht mehr ganz so stark, nur noch in erneuerbare Energien zu investieren. ich kann jetzt auch wieder in Atomkraft investieren oder ich kann wieder in Gaskraftwerke investieren und bin dann aligned mit der EU-Taxonomie. Also das ist dann so ein bisschen sicherlich für deutsche, österreichische Anleger mit großem Fragezeichen versehen, für andere Anleger in Europa, ich habe es angesprochen, Frankreich, ja, aber na, Italien hat es auch, im Bereich Gas, für die ist es dann etwas einfacher und besser zu handeln, weil die ein anderes Grundverständnis haben. Und deswegen, ja, das wird sicherlich Auswirkungen haben und weil das kann man jetzt bedauern oder nicht, es gibt Gründe für beides, aber am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, für unsere Kunden relativ wichtig, wir werden zu dem Setup stehen, was wir vor vielen Jahren entsprechend definiert haben und immer wieder mal in den letzten Jahren auch angepasst haben. Also wir werden weder in Atom noch in Gas investieren.
Also das ist mal ein klares Wort. Vielen Dank dafür für die Ausführungen zu dem Thema. Es ist ein philosophisches Thema vielleicht manchmal auch. Sind wir mal gespannt, was da noch die nächsten Wochen und Monate auf uns zukommen wird. Aber jetzt mal ein Stück weit Blick zurück auf das Thema Wertentwicklung. Ich habe Ihnen hier mal die klassische Wertentwicklung im 5-Jahres-Zeitraum aufgezeigt. Der Fonds hat sich sehr schön entwickelt, auch in der langfristigen Perspektive. Wir haben jetzt heuer zum Jahresstart natürlich auch, wie von dir angesprochen, da einen Tipp mitbekommen, aufgrund der aktuellen Marktrahmenbedingungen einfach. Aber wir sind also auf Sicht der letzten Jahre, sage ich mal, mit einer sehr, sehr schönen Durchschnittsperformance rausgekommen. Und das ist unterstreicht auch so ein Stück weit das, was ich eingangs erwähnt habe. Für mich der Global Ecology ein sehr, sehr schönes Basisinvestment, ein globaler Aktienfonds, der natürlich einen sehr starken Nachhaltigkeitsansatz hat und passt sehr gut in Kundenportfolien rein. Wenn wir uns ein Thema nochmal ein bisschen genauer anschauen, weil die Frage, die habe ich oft schon wahrgenommen, das ist dann auch immer die Peer Group, wie ist denn der Fonds in der Peer Group unterwegs? Und das hängt dann auch so ein bisschen mit der Klassifizierung und Morningsterne zusammen und so weiter. Da hatten wir ja immer dieses Thema, dass der Global Ecology in seiner Peer vielleicht nicht ganz hundertprozentig glücklich aufgehoben ist. Man muss dazu sagen, dass in dieser Peer also etwa 70% der Fonds, die dort sind, etwa nur die Sektoren New Energy und Technology investieren. Ne? Also die haben eine sehr, sehr starke Konzentration auf die zwei Themen. Und wie Sie ja vorher schon gehört haben, der Global Ecology im Prinzip in 10 verschiedene Sektoren investiert. Und in der Vergangenheit war das immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Hemmschuh, aber natürlich in den Zeiten, wenn Growth unheimlich gut läuft und sie breiter aufgestellt sind, können sie natürlich nicht in der Geschwindigkeit von der Performance mitgehen. Das hat zwar immer unterm Strich sehr gut ausgesehen, aber in der Peer gab es dann Fonds sicherlich, die nochmal einen Ticken besser gelaufen sind. Und genau das hat sich eigentlich ein Stück weit lustigerweise im letzten Jahr gedreht und das verdeutlicht einfach nochmal, dass der Global Ecology schon anders ist, weil eben breiter aufgestellt und eben jetzt nicht so stark von Kursverwerfungen wie eben Wasserstoff, das zurückgegangen oder Technology mit dem Growth Shift, hier einfach Kurseintrübung war, da war er eben nicht so stark davon betroffen. Ja, und das wollte ich Ihnen heute einfach nochmal aufzeigen. Der Global Ecology ist da einfach ein Stück weit anders. Und nochmal, um kurz zusammenzufassen, Punktlandung 1:30. Also wenn Sie eine Anlage suchen für sich oder Ihren Kunden als gutes Basisinvestment, globaler Aktienfonds, der nachhaltig sein soll und Sie das wissen und sag ich mal, das gute Gefühl haben, da haben Sie jemanden, der sozusagen die Klaviatur auch spielen kann, der vertieft ESG eben sich anschauen kann, dann sind Sie sicherlich beim Global Ecology und beim Christian Zimmermann sehr gut aufgehoben. Und jetzt sind wir schon am Ende. Die Fragen, die wir nicht beantworten konnten, die würde ich im Nachgang nachliefern, weil wir sind schon auf 13:30. Ich wollte Sie nur kurz auf zwei Sachen noch hinweisen. Das eine, nächste Woche, 15.02., ist ein Produkt-Update-Call zur First Eagle-Familie. Spannendes Thema. Und am Donnerstag haben wir wieder unseren CRO, Update-Call, diesmal mit Helene Windischbauer, und die hat einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den ehemaligen Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier. Also könnte ziemlich spannend sein, was aus dieser Diskussion zu hören ist. Sie sind herzlich willkommen, wenn Sie sich anmelden wollen. Sie kriegen ja die Unterlagen im Nachgang. Entweder Sie nehmen hier sozusagen den Scan oder gehen bei uns auf die Homepage und melden sich entsprechend an. Wir freuen uns auf Sie. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen einen tollen Dienstagnachmittag und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder hören und sehen. Und herzlichen Dank für Ihr Mitmachen und auch herzlichen Dank an dich, Christian, für deine Ausführungen. Schönen Nachmittag allerseits.
Tschüss. Ade.
Ade.